Musik hören nebenbei so ein bisschen entspannte oder lieber gar nichts?
Doch, das war halt mal ganz nett, oder?
Ja, ich so erinnere mich eigentlich auch, dass das...
Ach, ist der Tee? Hast du mir irgendwo ein Handtuch?
So.
Okay.
Ach, es ist hoffentlich sogar aufgenommen.
Echt?
Ja.
Timo.
So, jetzt aber hallo.
Hallo.
Den Mike erstmal das halbe Studio unter Wasser, unter Tee gesetzt hat.
Unter Tee gesetzt habe, ja.
Was hast denn du da lustig?
Ja, ich habe, das ist ein Drucker. Ich bringe ja immer gerne was mit.
Und die Mike hat hier nämlich einen Drucker in der Größe, sagen wir mal, von so einer Alexa.
Ja, genau. Und jetzt pass auf. Ich habe schon ein bisschen vorbereitet. Moment.
Geht's gleich los.
Das ist, finde ich, meine Neuentdeckung. Jetzt kommt gleich nämlich was raus. Achtung.
Aus dem Drucker?
Aus dem Drucker.
Ach, das ist ja cool.
Also wenn es jetzt klappt, also wenn die Verbindung da ist.
Ja,
ich habe extra schon Themen. Warte, ich muss nochmal zurück.
Ja, kommen jetzt hier die Kommentare von unseren
genau,
Hörerinnen
die Live-Kommentare werden direkt ausgedruckt. Aber warte mal. Es dauert manchmal ein bisschen. Ich muss die App nochmal kurz abschießen.
Mhm.
Dann versuchen wir es nochmal.
Ja, passt ja zu den ganzen technischen Problemen, die wir heute schon auf uns nehmen mussten, um genau. überhaupt diese Podcast-Folge aufzunehmen.
Mann. Na gut, im Laufe der Aufnahme wird es funktionieren.
Und gibt schon was Spezielles, was du drucken willst?
Ja, natürlich. Oder? Das lass dich überraschen.
Okay, ja, ja. Okay. Ja, solange kann ich ja schon mal was erzählen. Ich hatte heute nämlich ein besonderes Ereignis.
Echt?
Ja.
Beruflicher oder privater
In
Art?
Privat-politischer Art.
Du warst auf der Demo?
Ich war zum allerersten Mal auf einer Demo. Überhaupt.
Da kann ich auch gleich noch was erzählen.
Ja, ich bin sehr gespannt, was du dazu sagst und so. Aber seit ein paar Jahren bin ich so überhaupt gar kein Freund von großen Veranstaltungen oder so viele Leute treffen. Ich meine, das Höchste, wo ich mal war, war das Hans-Zimmer-Konzert. Ja. Und auch da waren die Leute mir eher lästig, als dass ich... ich bin gerne nicht so irgendwo drin, wo so ganz viele Leute sind. Das ist nicht so meins. Trotzdem,
Moment, ich muss kurz unterbrechen.
Ja. Oh, jetzt druckt's. Es druckt's.
Und siehst du, was
rauskommt? Der Screenshot.
Jetzt pass auf. Also ich habe jetzt das Foto ausgedruckt.
Ja, krass. Ach, das kommt ja...
Das kommt raus in halt Schwarz-Weiß von unserem Podcast. Dann... reiße ich es ab. Und jetzt
cool.
kann man es eigentlich irgendwo hinkleben.
Ach, cool.
Genau.
Ach, das ist ja echt cool. Klebst hier auf die Memory-Wand.
Auf die Memory-Wand.
Ach, das sind Sticker.
Ja, also das cool. ist so irgendwie so Thermopapier wie...
Wie beim Kassenzettel.
was aber cool ist, weil dann eben der Drucker, der Toner nie ausgeht, sondern du musst halt nur diese Rollen wechseln und die sind gar nicht so teuer.
Ach, cool. So. Ja, und... drückst du da auch Fotos und so aus?
Ja, genau.
Oder?
Fotos oder wenn ich irgendwie irgendwas Nettes sehe, was mir irgendwie gefällt, dann drucke ich das aus und klebe es mir irgendwo hin oder jemand anderes.
Mal anfassen. Ja, das ist auch so ein bisschen so.
Ja?
Cool. Plasticky, cool. Hey, wir müssen eigentlich, könnte man dann jedes Mal ein Selfie machen?
Ja.
Und jedes Mal ausdrucken und dahin kleben? Das wäre schon
Das machen wir nachher. Genau.
Demo,
da waren wir stehen
geblieben. Zurück zum Thema, genau. Ja. Die Demo, und da waren, also wir haben mal grob überschlagen, das waren wahrscheinlich so 1.500 Leute,
Okay.
Es war richtig viel.
Weil, ja.
Also man hört ja schon immer so gerade in den Nachrichten, das war die Demo gegen rechts oder ich weiß nicht, was die für einen Titel haben. Aber so, genau, und da haben halt alle möglichen Parteien gesprochen, außer halt, die AfD. Und sonst war von allen Parteien halt irgendjemand da, der was gesagt hat, auch der Oberbürgermeister war da und so. Und es war echt mal eine krasse Experience. Und dann war auch da die Polizei, die hat die Straße gesperrt, richtig? Dass da alle langlaufen konnten, sind wir bis runter zum Rathaus gelaufen. Da gab es auch Musik, es war alles so ganz easy.
Cool.
Ja, nee, und es war auch mal eine krasse Experience. Ich war mit meinen Eltern da. Und habe auch so meine ganzen Klassenkameraden da getroffen und so, also eigentlich immer die ganze Freundesgruppe. Und es war echt ganz cool. Einzig schräger Moment. Da kam halt dann natürlich ein Redner nach dem anderen und die haben super Sachen gesagt, ja, aber war halt dann irgendwann doch irgendwie das Gleiche. Es gibt halt auch so langweilige Sprecher. Und dann bin ich so mit einer ehemaligen Klassenkameradin so ins Gespräch gekommen, die da halt auch war. Und wir haben halt gequasselt und haben nicht mitbekommen, dass irgendwann mal der Redner getauscht hat. Und dann kam so die Vorsitzende der KZ-Gedenkstätte Leonberg und hat so eine richtig krass intense Story aus halt der aus der Nazi-Zeit erzählt, die ihr überliefert wurde über einen Häftling quasi oben da, wo die Messerschmitt-Flügel gebaut wurden in den Tunneln. Und währenddessen, ich habe es halt nicht mitbekommen. Genau. So, und um uns rum war halt Totenstille. Ich habe es ja nicht mitbekommen, dass die diese Story jetzt erzählt. Und dann irgendwann dreht sich so eine Frau von vorne um. Entschuldigung, es stört. Ich so richtig, oh, Entschuldigung. Dann war es halt auch ruhig.
Oh, da habe ich auch noch eine. Weil weiß ich nicht, ob das hierher passt. Aber zwei Geschichten, die auf jeden Fall hierher passen. Einmal mit der Demo. Ich habe das auch über einen WhatsApp-Status bei irgendjemand gelesen. Dachte so, da gehst du jetzt auch mal hin.
Jetzt noch die hier.
Ja, und hab noch groß zu Hause am Tisch gesagt, also Leute, ich finde, wir sollten da unbedingt auch hingehen, wenn auch mal was ist.
Ja. Und dann waren alle außer du, oder wie?
Ja, so ungefähr. Alle wären, nee, also mein Mann war dann bereit zu gehen. Und ich habe dann gesagt, ach, ich glaube, jetzt sollen doch die anderen gehen. Nee, ich hatte dann, mir war es dann irgendwie zu viel.
Ja.
Aber eigentlich hatte ich ursprünglich vor, hinzugehen, und ich finde es auch voll gut.
Es war wirklich eine ganz krasse Experience. Da wurden schon noch, also unser Oberbürgermeister hat schon noch mal so richtig klare Worte dann gefunden und so. Und wenn dann so alle applaudieren und sagen so, ja, für eine Sache, wo du ja auch selber eigentlich voll dahinter stehst, ja, und das, ich fand das ganz cool. Das war so überparteilich auch, ne?
Ah, cool. Ich finde das, ich feiere das wirklich, dass das jetzt gerade überall so in den Städten ist. Also das finde ich richtig gut.
Und ich muss aber sagen, also noch vor, keine Ahnung, 5, 6 Jahren hätte ich mir niemals vorstellen können, auf so eine Demo zu gehen. Also vielleicht ein bisschen mehr. Meine Eltern auch. Also da wurden ja auch so LGBTQ-Flaggen geschwenkt und sowas. Ja. Und meine Eltern waren so richtig, die fanden es richtig gut. Und haben aber auch so gesagt, krass, ne, früher never wären wir da hingegangen.
War es doch voll gut.
So. Es war echt gut, ja.
Nee, mir gefällt es irgendwie auch so, dieser Zusammenschluss oder, ja.
Aber du wolltest noch eine zweite Story erzählen?
Die zweite Story ist die zum KZ-Gedenk Tunnel der Städte.
Ja.
Da hatten wir an meiner alten Arbeitsstelle, hatten wir mal eine Phase, wo einige Kinder immer so das mit dem Hitler groß so witzig fanden, ja. Also, da haben die nicht so einen richtigen Bezug natürlich dazu und haben das halt immer so die Finger so
zum Hitlerbärtchen gemacht, ja.
Zum Hitlerbärtchen und so. Und das ist sich halt so ein bisschen, fanden es halt witzig, ja. Und irgendwann habe ich gesagt, hey, also Leute, jetzt reicht's. Jetzt, ihr hört jetzt auf damit, und dann haben sie natürlich nicht aufgehört und haben gesagt, so, okay, und jetzt gehen wir und schauen uns diese Gedenkstätte an.
Ach krass, und dann konsequent.
Und dann habe ich mit diesem Typ, also dann habe ich da halt irgendwie Kontakt aufgenommen und dann haben wir so einen Termin gekriegt an einem super heißen Tag.
Gehe ich mal mit den Kindern, die ganze Zeit einen Hitlergruß machen, zur KZ-Gedenkstätte.
Und dann sind wir dahin, also die 4 Kinder, die mitgemacht haben, die mussten mit, und dann durften aber auch noch andere mit, die wollten. Und dann war das eben aber einfach vom Niveau sehr hoch. Also der junge Mann, der uns das praktisch gezeigt hat oder so, der war sehr gebildet und hat sehr hoch gesprochen. Und die Kinder hatten manchmal ein bisschen Schwierigkeiten mitzukommen. Aber ich muss sagen, danach hat keiner mehr, danach war das Thema wirklich gegessen.
Krass, ja.
Und ich weiß noch, ich bin mit zwei Kolleginnen, haben uns da durchgeschleppt durch diesen Weg bei dieser Hitze, aber es war also krass. Also ich fand es schon auch echt krass.
Aber voll die gute Herangehensweise eigentlich, ne?
Ja.
Also weil.
Ja. Vor allem, das war wirklich für die anstrengend, ja. Also es war einfach vom Kopf her für die anstrengend, und dann, dass es halt so heiß war. Ja. Es gab halt nichts zu trinken, weil wir halt irgendwie dachten, das ist kürzer.
Ja, klar.
Also
aber ich meine, man kann es den Kindern ja erstmal gar nicht vorwerfen. Ich meine, die haben ja nicht wie wir so einen Bezug dazu.
Genau.
Die Bilder im Kopf und die Geschichten, die hören halt das was Schlechtes und lachen.
Und die waren halt auch noch zu jung. Also die hatten es auch in der Schule noch nicht so richtig. Und wie gesagt, und das fand ich cool, die haben danach auch aufgehört, das war Thema, war erledigt.
Cool, ja, krass. Und welche genau. Geschichte gehört nicht hierher?
Also, ja, da war auch eine, das ist mir eingefallen, als du erzählt hast, das mit der Frau, die sich umgedreht hat. Ja. Und zwar stand ich letztens am Bahnhof. Ich muss ja, fahre jetzt immer mit der S-Bahn und mit dem Bus zur Arbeit. Mhm. Und dann stehe ich am Bahnhof und kommt vor mir so eine Frau im Rock, also eine Zeugen Jehova-Frau. Aha. Und mit schon so Flyern oder Traktaten in der Hand und spricht so ein indisches Pärchen neben mir an. Sind Sie Inder? Und die so, ja. Und dann hat die gesagt, ja, also Sie müssen unbedingt Ihre Verwandten warnen. Am 21. irgendwie wird ein Erdbeben über Indien kommen und wegen dem Götzendienst und alle, die sich abwenden von den Göttern.
Schmeißt eure Buddhas weg.
Ja, so ungefähr. Und dachte ich, sag mal, also ich fand es so dreist irgendwie. Und dann dachte ich, ich kann das irgendwie nicht so stehen lassen. Und bin so dazwischen gegangen und habe gesagt, so ein Quatsch, was sie da erzählen.
Echt jetzt?
Ja, und habe gesagt, Maike. Also ehrlich, ganz ehrlich, also erstens mal, was für ein Gottesbild verbreiten sie da eigentlich? Und zweitens, was soll denn das, ja? Und dann hatte sie sich natürlich von dem indischen Pärchen abgewandt gegen und halt praktisch mit mir gesprochen und so.
Die sind schnell weg.
Die haben wahrscheinlich gedacht, Gott sei Dank, ja.
Jetzt hat diese am Hals.
Sozusagen. Dann habe ich mit der noch so ein bisschen rumdiskutiert und so. Also war dann schon.
Aber hat nicht mit sich reden lassen oder verstanden.
Nee, gar nicht. Also sie hatten mich auch dann. Sie hat dann gesagt, ja, glauben Sie an Gott? Und habe ich gesagt, ja, also ich glaube auch an Gott. Ja, was hast du denn gesagt? Ja, dann sind Sie doch bestimmt eine Satanistin als Christin getarnt. Ach so. Und so. Und und dann hat sie also die Klasse Homosexualität, hat sie dann noch angesprochen, ob ich da was dagegen hätte. Dann habe ich gesagt, ich habe da jetzt überhaupt gar kein Problem damit. Ja, und wüsste ich überhaupt, was hat sie gesagt? Sodom und Gomorra waren auch alle homosexuell und sie hätte da schon lange abgedankt von der Homosexualität. Sie, weiß schon gar nicht mehr, was sie gesagt hat. Also es war total krass und irgendwann ist sie dann so richtig, ist sie so wütend abgezogen, ja.
Man hat auf jeden Fall richtig gut daran gearbeitet, mehr Nachfolger zu bekommen. Ich frage mich halt, welche Leute erwischt die mit der Taktik so, oh ja, das hört sich plausibel an, was die Frau da sagt, die Wütende
total,
mit
ja.
dem Rock.
Und oh Mann, also eigentlich ist es ja echt bemitleidenswert, weil die ja, also eben, wer sagt da, ja toll, danke für die Botschaft, ja, sondern jeder denkt so, oh, wie kriege ich die nur los, ja. Also.
Ach, ja.
Ja, und dann, das war irgendwie auch so ein bisschen komisch, dann ist sie halt von dannen gezogen und dann war plötzlich wieder so Ruhe. Und ich stand so da, weißt so, scheiße, was mache ich denn jetzt?
Ja.
Und hab dann halt einfach wieder auf mein Handy geschaut und dachte so, irgendwie so ein bisschen absurd, ja.
Ja. Ja, wie Maike, ich habe heute eine ganz besondere Geschichte mitgebracht.
Ja, ich bin sehr gespannt.
Ich habe auch wirklich, also seitdem wir darauf warten, endlich wieder so eine Podcast-Aufnahme zu machen, dachte ich mir, wie geil ist es, dass du noch kein Wort von dieser Geschichte weißt.
Also, aber das, wo du mir geschrieben hast?
Nee, eine medizinische Geschichte, die sich um den, sag ich mal, um den Ort dreht, wo die Sonne nie hinscheint.
Ja, also...
Ach so, nein. Ich hatte mehrere Sachen. Ich bin ja bekannt für meine proktologisch-urologischen Probleme.
Okay. Timo packt aus.
Ja, also.
Dann pack
mal
aus.
Es begab sich zu der Zeit, da war es so, es war letztes Jahr im Sommer, ja?
Also du, und dir macht das jetzt auch nichts aus, das öffentlich zu erzählen?
Nee. Also das ist ja ein medizinischer Podcast.
Okay.
Ist ja ein Notcast.
Stimmt, ja.
Und wir haben ja unser Motto bereits schon vor... Jahren festgelegt, wir reden über Ekel und Scheiße auf eine ganz besondere Weise. Das ist ja unser Motto.
Ja.
Und wer das nicht hören kann, der solle doch bitte abschalten. Aber so wie sich die jüngste Recherche gezeigt hat, hört das ja zu 90% medizinisches Personal oder zumindest Leute, die irgendwie keine Probleme damit haben. Also es wird eklig jetzt ausschalten, wenn ihr das nicht hören könnt. Genau. Es begab sich... zu der Zeit, da war es Sommer im schönen Leonberg, wo ich wohne. Und ich bemerkte, nach einer langen Autofahrt, ist denn? Warum lachst du denn schon?
Ich weiß nicht, ich muss jetzt mal das Kopfkino wieder abschalten. Ja.
Da war ich so, ich kam nach Hause und dachte mir schon, oh, tut einfach der Arsch weh.
Also und, der ja. Arsch ist ja, also die Pobacken oder?
Genau, der Arsch ist ja groß, nee, schon der After.
Der ne? After, die Rosette.
Genau, kenne ich, denn vor Jahren hatte ich da schon mal eine sogenannte Analvenenthrombose.
Oha.
Die passiert, wenn man zum Beispiel stark drückt oder irgendwie lange so eingequetscht sitzt.
Okay.
Und sowas. Das Venensystem am After ist ja anders connected und gebaut als das andere Venensystem. Inwieweit kann ich nicht genau sagen.
Mhm.
Aber es ist auf jeden Fall so, dass da Thrombosen, also Blutgerinnsel, nicht gefährlich sind. Und die bauen sich auch von selber ab, die sind nur lästig und schmerzhaft. Da kann man mit Kühlen und Ibu oder manche sagen auch Heparinsalbe, aber das ist alles nicht so, ne? Man muss halt einfach warten, Bettruhe und dann geht das weg. Und da spürt man manchmal, dass da halt die Vene dick ist oder dass da halt irgendwas hart ist.
Mhm.
Und das kann auch manchmal blau und geschwollen sein. Bist ein bisschen aus der Übung, was diese Sachen angeht, oder was?
Nee, ich musste wahrscheinlich.
Wahrscheinlich, ne? Das, wenn man nicht mal jeden Tag im Krankenhaus gereizt wird von diesen komischen Sachen. Naja, es wird noch so viel besser, Maike, wirklich, es ist köstlich.
Okay, ich muss jetzt schon lachen.
Ja, und ich dachte dann irgendwann so, ach ja, tut schon weh, aber ja, dann ich bin ja dann so, wenn ich was hab, Google sofort.
Mhm.
Also ich kenne ja da hier über meine Ausbildung, auf welchen Seiten man quasi zuverlässige medizinische Informationen bekommt.
Mhm.
Habe das quasi direkt mal geschaut und habe halt dann gesehen, ja, es kann das sein. Es ist wahrscheinlich wieder so eine Analvenenthrombose. Letztes Mal ging die relativ lang und ist dann irgendwie mal gewaltsam geplatzt. Und dann war quasi auch entleert. Und im schlimmen Fall kann man zum Arzt gehen und der kann das ausräumen mit einem Skalpell. Und das wollte ich auf gar keinen Fall, denn so wie jeder Bürger dieses Landes will ich mir ungern mit einem Messer an meinem Arsch rumschneiden lassen. Ja.
Vor allem, also ist man da auf diesem Stuhl? Das ist ja so ähnlich wie so ein Gynäkologenstuhl.
Warte, da kommen wir noch hin.
Okay.
Das endet da, das kann ich auf jeden Fall, auf diesem Stuhl endet diese Story. Ich habe das dann so 4-5 Tage einfach ertragen und die Schmerzen wurden zunehmend schlimmer.
Okay.
Und das hätte mir schon ein Warnsymbol sein sollen, weil...
Du hattest es aber schon mal und kanntest die Symptome?
Genau,
oder?
Das hat sich genau gleich angefühlt. Und ich habe dann auch so ein bisschen beim Duschen oder so, guck mal, gespürt und dachte so, ah ja, okay, da ist sowas Längliches, Härteres, das wird wahrscheinlich die Vene sein.
Mhm.
Denn die Venen laufen von innen nach außen. Ja, und dachte ich mir, ah, das würde passen, dann ist quasi da irgendwo verstopft und nach innen hin staut sich das Blut und der Koagel bildet sich.
Mhm.
So meine Vorstellung, ja. Kann ich dir schon sagen? Die war falsch.
Okay.
Ja. Und ich habe das dann noch so ein paar Tage ertragen, bis dann irgendwann mal es doch echt wehtat und ich mich dann dazu entschieden habe, für die Nacht mal ein Schmerzmittel zu nehmen.
Mhm.
Und zwar nicht eine Ibu, sondern ich hatte noch irgendwo Tramadol. Was, ja, kann man schon nehmen. Habe ich dann
Muss
gemacht.
Man aber nicht.
Ich habe auf jeden Fall sehr stark drauf reagiert und war so 24 Stunden eine lätschige Packung.
Wie viel hast du denn genommen?
Eine. 100 Milligramm.
Okay.
Und man darf ja, glaube ich, bis zu 4 am Tag oder so. Aber ich habe die halt genommen. Ich hatte die noch übrig von, glaube ich, einer OP, die ich oder mein Dad mal hatte. Irgendwoher kamen die auf jeden Fall. Die waren auf jeden Fall schon lange abgelaufen. Und und dann war es halt nochmal so 24 Stunden echt gut von den Schmerzen. Ich war halt wirklich matsch. Und danach war es schon echt arg. Und dann entschied ich mich dazu, mal eine visuelle Inspektion vorzunehmen.
Mit deinem Handy.
Genau, das hat aber erst nicht so gut funktioniert und es war mir dann auch lästig, immer die Fotos sozusagen zu löschen. Ja, das ist so und ich kam mir natürlich total doof vor, wie du dir vorstellen kannst. Also habe ich... Es wird echt nur noch besser, wirklich, an dem Punkt.
Ich muss es mir so vorstellen, ja, also... versucht das mit dem Handy. Okay, ja,
genau.
Ja.
Auf jeden Fall dachte ich, ich muss das direkt sehen irgendwie. Und dann, okay, in dem Moment, ich stehe so in meinem Zimmer und da war so ein Schrank mit so einem Spiegel in der Tür. Und dann dachte ich mir so, zum Arzt gehen, kann ich das nicht selber so ausräumen irgendwie oder so?
Du hättest auch mich fragen können.
Ja, aber so ein paar Kollegen, die auch schon so Aktionen gebracht haben. Naja, auf jeden Fall.
Oder fällt mir eine Geschichte ein für später.
Okay, wir merken sie uns. Ich habe mich dann, ich habe da so ein Handtuch genommen, auf den kalten Laminatboden gelegt, habe mich untenrum entkleidet, habe mir Handschuhe angezogen und mir so medizinisches, sag ich mal, so Basic-Material mal dahingelegt, falls ich irgendwas sehe, was ich machen kann. Und dann,
quasi, verstehe ich, unter medizinischem Basic-Material. Kanüle, ja, Tupfer.
Genau, eine Kanüle, ein Handdesinfektionsmittel, was ich noch hatte und halt, ja, so Tupfer oder Tempo. Ich glaube, ich habe aber Tempotaschen, ich habe keine Tupfer. Auf jeden Fall. Und dann musst du dir vorstellen.
Das ist eigentlich ganz schlecht, das sind die Fusseln doch.
Habe ich mich wie so eine Gebärende vor den Spiegel gesetzt und dann so mit meinen Händen die Füße hoch und habe versucht, irgendwas zu sehen. Ja. Und dann habe ich tatsächlich gesehen, dass da einfach, ja, da ist was dick. Es war aber weder blau noch rot. Es hatte gar keine Farbe. Es war einfach
dick.
Haut. Und da war, ich gespürt habe, das Hart ist extrem schmerzempfindlich. Und es war dick. Und dann dachte ich mir so, Mann, was ist denn das? Und dann dachte ich schon so, komm, stech einfach mal rein.
Du bist ja echt wahnsinnig.
Aber dann habe ich so Schiss gehabt, dass ich es doch nicht gemacht habe. Dann habe ich alles wieder weggepackt und habe nochmal 24 Stunden gewartet.
Okay.
Und es war dann irgendwann, ich hatte Besuch, ein Kumpel war da und wir hatten abends mit ein paar Leuten noch was gearbeitet. Er hat übernachtet, mein Kumpel, und ich war dann irgendwann nachts um 3 Uhr wach geworden, weil es doch unfassbar wehtat, wirklich. Und da dachte ich mir, oh mein goodness, also das, also ist ja wirklich übel. Und dann fiel mir wieder ein, dass ich mal bei IKEA.
Okay. Oh, was kommt jetzt?
So Spiegelsegmente gekauft hatte. Und da habe ich mir so ein Spiegelsegment aus dem Schrank rausgefischt.
Diese viereckigen, diese Quadraten. Vier Stück, die du so tinkleben kannst.
Genau, okay. Davon habe ich, genau, okay. Davon habe ich eins genommen. Jetzt wird es richtig eklig. By the way, es tut mir so leid, Internet. Naja, auf jeden Fall. Ich bin dann ins Badezimmer gegangen, habe wieder meine Ausrüstung geholt, habe den Spiegel auf den Boden gelegt,
okay,
und dann mich so breitbeinig drüber gestellt und bin in die Hocke gegangen, ja. Und hab das, dann war es aber so dunkel, ich habe mit allem Bart, das kommt ja alles von oben, ja, aber du musst ja von unten beleuchtet werden. Also habe ich mein Handy, Lampe angemacht und so auf den Boden, auf den Spiegel gelegt. Und dann hatte ich zum ersten Mal eine wirklich klare, nahe, Sicht. Klare Sicht auf den Tatort.
Ja. Die Rosette.
Die Rosette. Und dann dachte ich mir, ah, da drin, und das tut ja weh, da ist doch Druck drauf. Und da habe ich gedacht, das ist doch diese Vene, die ist einfach verstopft. Und ich war wirklich, ich habe richtig Schmerzen gehabt, mir sind die Tränen runtergelaufen, weil es so weh tat. Und ich hatte da nämlich, ich glaube, ich hatte nämlich nochmal irgendein Schmerzmittel genommen, es hat einfach nichts. Es war wie so Tropfen auf so einen heißen Stein. Und dann dachte ich mir, komm, do it, just do it. Und dann habe ich Desinfektionsmittel genommen, desinfiziert. Und dann habe ich die Nadel genommen, die Kanüle. Und wirklich, ich weiß nicht, ich habe so gezittert. Oh Gott, was, wenn ich nicht treffe? Und habe dann einfach mal beherzt reingestochen.
Oh mein Timo. Das
ist so übel. Ist auch, du musst dir vorstellen, kleiner Vorgriff, dass ich ja in Konsequenz dieser Geschichte irgendwann mal beim Arzt war und ich ihm diese ganze Geschichte auch erzählt habe. Ne? Also, was ich dir jetzt erzählt habe, habe ich ihm genauso erzählt, ja. Beziehungsweise der Ärztin, eine Arschärztin, also eine Proktologin. Und an der Stelle der Geschichte hat sie ganz weit die Augen aufgerissen. Da habe ich so, sie haben was gemacht? Wieso machen sie das? Und ich, es ist wirklich, ich weiß nicht warum, aber ich glaube, das ist so ein Ding auch von so man weiß ja, wie das ist, ins Krankenhaus und so.
Ja, man möchte halt nicht. Genau, nee, man möchte es selber irgendwie noch hinbekommen.
Und das war wirklich nachts und ich wusste, wenn ich jetzt medizinische Hilfe will, dann muss ich halt so viele komische Hürden nehmen und das wird so scheiße.
Warte mal, du hast das gemacht und dein Kumpel hat bei dir im Zimmer übernachtet und du warst
gar nichts mitbekommen. Der wusste gar nichts von der Situation. Ach, der wusste auch nicht, dass ich Schmerzen im Hintern habe, natürlich. Ja, der hat einfach da übernachtet und ich war in der Zeit im Bad. Mir liefen die Tränen runter und dann, es war 3 oder 4 Uhr und da steche ich mir da irgendwo hinten in was rein. Ja, was hättest du gemacht?
Ich wäre einfach zum Arzt gegangen.
Nachts um 3.
Nee, aber ich wäre wahrscheinlich schon spätestens.
Finde den Fehler. Mhm. Ja, auf jeden Fall ist dann, also ich steche rein.
Vielleicht noch gekühlt mit Eis oder so.
Ja. Ich steche auf jeden Fall rein und es passiert nichts. Ich ziehe die Nadel raus. Es ist ein winziger roter Punkt von der Eisstelle. Sonst passiert gar nichts. Mhm. Ich so, das gibt's ja nicht. So, ich habe doch da jetzt gerade reingestochen, war das nicht tief genug oder was? Und ich dachte mir schon so, damn, ich habe vielleicht genau in den Koagel, weißt du, in den Koagel rein. Also, und der ist ja fest, der kommt ja dann nichts raus. Da dachte ich, ja Mist, ich muss das weiter aufkriegen oder so irgendwie. Ach, oder es halt ausdrücken.
Liebe Zuhörer, bitte nicht nachmachen.
Ja, bitte nicht, also wirklich dumm auch, ja. Aber du musst dir vorstellen, ich hatte Schmerzmittel drin, es war nachts um 3, ich hatte keinen Schlaf, ich hatte Schmerzen ohne Ende und so eine leichte Anfall von Selbstüberschätzung.
Ah, nur ganz leicht.
Nur ganz leicht.
Ganz leicht.
Auf jeden Fall habe ich dann einfach mal beherzt zugedrückt. Und es war dann so weh. Und dann hat es irgendwie Pom gemacht. Und dann,
ist es infiltriert oder nach außen?
Nach außen. Nach außen. Und ich habe es dann auch gesehen, was war dann auf dem Spiegel und auf meinem Handy. Und ich kann es nur so beschreiben, es sah aus so wie Ketchup-Mayo.
Also so Eiter mit Blut.
Genau, und dann dachte ich schon so, damn, das ist keine Anavin-Thrombose. Das kriege ich nicht mehr allein hin. Also da muss ich...
Scheiße.
Ich muss zum Arzt, ne? Also, weil dachte ich mir schon so, jetzt habe ich mir gerade schon, klar, ich habe alles steril gemacht, was ich in Anführungszeichen steril, ich habe es alles gesäubert, aber ich meine, da dachte ich mir schon so, das sollte man jetzt untersuchen, ja? Aber es hat zu, sage ich mal, einer 50-prozentigen Schmerzerleichterung geführt.
Okay.
Also es war wirklich schon, ne, gut. Ja. So, und dann habe ich mich erstmal von dieser ersten Erleichterung, ich hatte eine kleine Reinigungsaktion gestartet natürlich. Und dann habe ich mich einfach wieder schlafen gelegt. Mhm. Konnte natürlich nicht schlafen. Lag dann wach bis so, ja, 6. Und dann dachte ich mir, jetzt kann ich verantwortungsvoll meinen Kumpel wecken. Bin dann zu ihm gelaufen, hab halt mal so geschüttelt und so, ey, na? So, was ist denn? Nicht so witzig. Musste ich erst mal erklären, was ich gemacht habe.
Ist gesagt, der medizinischen Hintergrund?
0,0. Okay. Und dann habe ich gesagt, aber könntest du mich vielleicht
fahren?
Zu einem Proktologen irgendwo fahren, wenn die um 7 aufmachen? Dann, ja, wir haben natürlich keinen erreicht. Und dann sind wir tatsächlich so 1-2 Proktologen abgefahren. Ich wurde überall abgelehnt.
Echt?
Quasi, ja, haben wir keine Zeit, kein Termin. Ich so, mir läuft hier die Suppe aus. Aus dem Loch. Könnt ihr nicht ein Auge zudrücken und irgendwie mich doch mal kurz untersuchen. Dann im Endeffekt haben die mich in so eine, nach Stuttgart, in so eine Praxis, Klinik/Praxis.
Okay.
Da bin ich hingefahren worden und da wurde mir auch richtig schlecht bis dahin. Und dann habe ich auch echt, ist jetzt so eine Tüte dabei, immer wieder so gewürgt. Und ich kam in diese Praxis rein und gehe so an den Tresen. Ich so, hallo, ich hatte angerufen. Habt ihr eine Brechtüte? Und die eine an der Rezeption, die sprang auf und rannte nach hinten. Kannst du nicht, ich kenne das ganz genau. Weil wenn ich Patienten habe und dann sagt er, oh, mir ist schlecht, dann ist es wirklich so.
Genau, weil keiner.
Lang keiner will es putzen. Ja.
Auch du willst es nicht putzen.
Ja, Hauptsache nicht putzen. Und die sprangen auf, das war natürlich super. Und dann haben die mich auch sofort reingenommen. Und die, ja, setzen sich da nicht so, nee, ich stehe lieber.
Ach du Scheiße.
Dann kam eine Ärztin rein, der habe ich dann genau diese Geschichte erzählt mit entsprechender Reaktion. So, um Gottes Willen, was haben Sie denn gemacht? Ich hatte gesagt, Sie sollten das muss ich Ihnen wahrscheinlich sagen, das niemals machen. So, auf jeden Fall führten sie mich dann in einen Raum, wo so eine schwarze Fläche auf ungefähr Brusthöhe war, und davor so zwei Schlaufen, ja. Und du musstest dann über so eine Treppe da raufsteigen, mit deinen Knien in diese Schlaufen rein, damit wie ein Vierfüßlerstand so nach vorne auf diese, oder auf den Ellenbogen, auf diese schwarze Fläche.
Wie heißt diese Lage im OP? Das ist so ein spezieller Name, Stein irgendwas.
Steißlage? Keine Ahnung. Nee, das ist Kinder. Ups. Keine Ahnung.
Da gibt es irgendeinen Namen, vielleicht suche ich ihn nachher mal. Ja.
Auf jeden Fall, ich hing dann da so drin. Und natürlich mit heruntergelassener Hose. Und da, es waren nur Frauen auch da.
Und, Mann, es ist einfach schlimm.
So genau, und ich hing da und ich dachte mir schon so, warum bin ich hier gelandet? Echt, wie konnte ich? Und ich war natürlich, mir war kotzübel. Ich hatte gar nicht geschlafen in der Nacht, ja.
Ach du Scheiße.
Und es tat auch immer noch weh, ja. Und ich habe der das dann quasi erzählt und die sagte dann so, ja, okay. Ja, das hört sich nach Abszess an. Und das passiert ganz vielen, hat sie gesagt. Das weiß nur keiner, weil natürlich niemand drüber redet gerne. Außer ich. Ich erzähle im Podcast darüber. Aber es ist echt so ein Ding, also das haben viele Leute. Ja,
ja. Klar, das hört man auch oft.
So, und das hört man ja oft. Und ich hing dann da drin und dann hat sie quasi mit einer Betäubungsspritze erstmal so rundrum so überall so Betäubungsdinger gesetzt, ja. Das hat übrigens später dazu geführt, dass alles blau war da unten. Also ganz furchtbar.
Oh Mann.
Hat sie gesagt, ja, sie wird ein ganz kleines Skalpell jetzt nehmen und das nochmal ein bisschen aufmachen und gucken. Ne? Und ich habe all das natürlich dann nicht mehr gesehen. Ich kann jetzt nur noch sagen, was ich gefühlt habe. Aber nach diesen wirklich extrem unangenehmen Betäubungsspritzen, man kann sich das wie vorstellen wie beim Zahnarzt, wenn der den Zahn betäubt, nur halt da unten. Und genau die Stelle... The point of interest war quasi so, vom After ein Richtung Steiß. Ne?
Okay,
also
ja.
Da so dazwischen, da in der Region. Also es war nicht direkt drinnen, sondern es war so ein bisschen weiter außerhalb. Und dann.
Ist da so ein Haar mal eingewachsen oder wie?
Genau, ja. Ich habe das Gefühl, die Betäubungsspritze hat gar nichts geholfen, weil diesen Schnitt habe ich sehr, sehr deutlich gespürt. Ja, und es war wirklich aua. Sie schnitt auf jeden Fall dann da rein und beide Frauen, die da hinter mir an der Tiefgarage standen, sagten beide simultan, oh, oh ja, oh, oh, und gehen beide mit Tüchern so hin und ich habe irgendwie wie irgendwas abgedumpt wird.
Ja, okay.
Aber da ist wohl noch einiges Ketchup-Mayo ne, rausgekommen.
Oh Mann, das tut mir wirklich leid, Timo.
Und da habe ich dann so, und jetzt,
vor allem auch in dieser Position und auch in dieser, na, man ist ja irgendwie so ein bisschen ausgeliefert oder so.
Auf jeden Fall kam dann die Ärztin und hat gesagt, so, ja, wir müssen jetzt eine Sache noch machen. Sie hat gesagt, jeder Abszess am After ist eine beginnende Fistel. Na, eine Fistel ist ja eine unnatürliche Verbindung zweier Hohlorgane. Also zum Beispiel, dass halt dieser Abszess, ne, wie so ein Gang reingeht und irgendwo drin wieder in den Darm geht. Und das...
Ja.
Es kann eigentlich nicht mehr selber sich verschließen. Das muss man dann entweder spalten
oder
man muss einen Faden durchlegen, der dann selber wächst dieser Gang raus mit den Wochen.
Okay.
Ja. Und in ganz schlimmen Fällen muss man wirklich operiert werden und was weiß ich nicht alles. Ne? Auf jeden Fall, die hat gesagt, die muss das gucken. Das heißt, die muss einen Draht einführen in dieses Loch, was sie gerade aufgeschnitten hat und spüren, ob das im Darm ankommt, ja.
Also musst du sie mit dem Finger?
Nee, nicht mit dem Finger rein, sondern mit einem Draht.
In den Darm?
Nein, in die Wunde.
Okay, aber wie hat sie im Darm gespürt, ob es ankommt?
Ja, das hat die mit dem Finger gemacht.
Habe ich dir gesagt. Und dann ist sie, ja.
So, und dann steckt die diesen Draht da rein und das tat so unglaublich weh, dass ich richtig geschrien habe.
Wie so ein Schweinchen.
So richtig. Das ganze Wartezimmer war ja auch voller Leute. 100% haben die sich alle angeschaut. Scheiße.
Da habe ich auch noch eine Geschichte dazu.
die kommt zur anderen Geschichte. Ich habe wirklich, das war, Maike, das tat so weh, wirklich. Das war wirklich, und die sagte schon so, ja, scheiße, das ist echt tief. Also die hat gesagt, 4 Zentimeter tief war dieser Gang. Und dann ist sie mit dem Finger am Darm und hat die gespürt, das war wirklich kurz davor, also nur noch ein paar Millimeter bis es zum Darm. Und als sie gesagt hat, sie kann auch sein, dass sie es jetzt gerade nicht gefunden hat, die Verbindung. Man muss jetzt schauen.
Okay.
Ja, man muss jetzt, ich soll jetzt erstmal heim.
Ja.
Und dann hat sie gesagt, ich muss jetzt jeden Tag mich so in Kamillebad setzen. Mhm. Ich muss so das eincremen und dann habe ich noch irgendwelche, Medis bekommen, whatever. Und die hat dann gesagt, dann kommen sie wieder in einer Woche und dann schauen wir, ob es verheilt ist oder ob sie es wieder gefüllt hat, dann muss man es operieren. Und dann, was weiß ich nicht, alles machen und ein ewiger Prozess startet.
Ja, das ist ja so langwierig immer.
Ja, ja, und das war dann wirklich, ich bin dann direkt danach aufs Pfadfinderlager. Musste dann immer abends heim und halt diesen ganzen Prozess machen, weil ich mit dem...
Das hättest du auch dort machen können.
Ja. Und tatsächlich ist das alles gut ausgegangen.
Okay.
Es ist wunderbar verheilt. Es gibt gar keine Probleme seitdem. Und also das ist einfach dann so von innen nach außen weggeheilt. Ja.
Puh,
nochmal gut gegangen. Ja. Wobei jetzt auch die Behandlung jetzt nicht das Wildeste ist. Also es geht schon. Die hat mir das dann nochmal genau erklärt. Man kriegt dann halt so einen Faden gesetzt und das merkt schon eigentlich
trotzdem,
gar nicht.
Trotzdem, aber also man ist auch froh, wenn es nicht... wenn es so wieder abheilt.
Ja. Auf jeden Fall habe ich dann gelernt aus der Sache natürlich, dass es total dumm war, so lange zu warten. Mhm. Also hätte ich noch ein paar Tage länger gewartet, wäre es zur Fistel geworden.
Genau.
Ja. Und dann hätte ich die Scheiße gehabt.
Oh Mann.
So,
oh,
Maike,
Timo.
Was hast du für Gedanken zu dieser Story?
Schlimm ist, dass ich mir eben bildlich vorstellen kann.
Was für ein Dilemma, oder?
Das ist wirklich, also wirklich... Bisschen erinnert es mich, also dieses, eigentlich finde ich, darf ja auch jeder Mann mal in so eine Lage kommen, weil die Frauen müssen ja auch immer zum Gynäkologen und das ist ja auch
unangenehm und
genau, oder zumindest, ja, also.
Wie du vorhin gesagt hast, man muss dann in diese Apparatur und ist so ausgeliefert.
Genau,
ne?
Also irgendwie ist es so, da ist jetzt schon irgendwie intim in Anführungszeichen, also man fühlt sich eher jetzt da nicht so super wohl.
Ja.
Was mir noch eingefallen ist, so selbst, wie nennt man denn das, was du da getan hast? Selbst
Verstümmelung. Nee, Selbstbehandlungsversuche.
Ja. Habe ich auch eine kleine Geschichte aus meiner jungen Erwachsenen- oder Jugendphase. Also ich hatte ein FSJ gemacht im Krankenhaus Esslingen und da, ich weiß gar nicht, wer das irgendwie auf die Idee kam, da hatten wir, also habe ich im Wohnheim gewohnt und da hatte ein Pfleger, die haben sich immer selber den Bauchnabelpiercing gestochen.
Oh.
Genau, und ich weiß nicht, ich dachte, ja komm, mach ich auch mal.
Echt?
Also oder lass ich mir auch mal machen, genau.
Mit einer Vigo, oder?
Naja, genau, mit einer Vigo, Eisspray und hat er mir, also wir hatten dann schon diese Piercing-Ringe, die halt so diesen Chirurgenstahl haben, also die hatten wir dann schon und er hatte es wohl auch schon ein, zwei Mal gemacht und hat es dann erst bei meiner Freundin gemacht und dann bei mir praktisch.
Ja.
Dann hatte ich halt so leider etwas schrägen Bauchnabel-Piercing, also der saß halt nicht mittig, sondern irgendwie so ein bisschen schräg. Es hat schon echt scheiße wehgetan und ist einfach auch scheiß gefährlich.
Ja, du kannst dich ja voll entzünden. Oder?
Also genau, also es ist zum Glück nichts passiert.
Gut, ich kann die Klappe halten.
Genau.
Ja.
Aber das weiß ich auch noch, das war irgendwie auch ein bisschen, naja, weiß auch nicht. Und den hatte ich wirklich lange Jahre, bis ich dann schwanger war, dann musste ich ihn rausmachen. Und dann
Aber das ist gut ausgegangen ja dann, ne?
Ja, es ist eigentlich gut abgeheilt, aber bei allen möglichen Untersuchungen, wenn das irgendein Arzt gesehen hat oder Ärztin, dann hat sie eben gesagt, ach so, das ist aber auch ganz schön riskant.
Und die andere Story auf unserem Themenspeicher?
Ich glaube, das war die.
Und die erste?
Ich glaube, da wollte ich nur erzählen, dass ich nach meiner ersten Geburt und auch dieser Schnitt, was du da erzählst, erinnert mich irgendwie so ein bisschen alles an Geburt. Naja, nach der ersten Geburt oder überhaupt nach der Geburt fühlst du dich ja jetzt auch, sag ich mal, ist ja sozusagen alles sehr schmerzhaft. Und dann weiß ich noch, dann kamen die, die Schwestern dann rein und haben mir so ein Eispimmel gebracht, sag ich mal. Also das war praktisch so ein Kondom mit Wasser gefüllt aus der Gefriertruhe, dass man sich dann sozusagen zwischen die Beine legen sollte, um halt nach der Geburt, um das zu kühlen.
Aha, okay, dass nicht alles anschwillt.
Dass nicht alles anschwillt und einfach halt, das ist ja auch schmerzhaft, genau.
Ja.
Also ich kann mitfühlen, Timo.
Ja, ja. Also das ist echt, ich weiß auch nicht, also ich habe ja dann jetzt im Dezember die Nebenhodenentzündung gehabt. Das ist auch unglaublich, warum habe ich das alles?
Ja, vielleicht solltest du mal da unten mehr Luft hinlassen oder so. Ja. Wenn du immer so enge Hosen trägst.
Ich trage.
Nein, stimmt nee. Nicht.
Ja, ich weiß auch nicht und da musste ich auch
lass kühlen. Doch mal die Leggings weg.
Eine Leggings ist keine Hose.
Oh, so weit.
Ich weiß auch nicht, warum das mir so passiert. Ich hatte ja auch schon Hodentorsion und ich hatte ja auch die Salamin. Ich habe wirklich alles abgeräumt, außer Penisbruch bis jetzt, glaube ich.
Ja,
muss
das,
aber auch nicht sein. Nee.
Das muss nicht sein. Es gibt noch was, glaube ich, eine Sache, dass dieses Penis, dieses Bändchen da reißt. Ich weiß nicht, wie das Bändchen. Heißt.
Oh, ich will es gar nicht sehen.
Mir hat meine Kollegin davon erzählt, dass ihr Sohn das hatte und es dann wohl mords geblutet.
Oh.
Ja.
Okay.
Also da ist noch, da gibt's noch ein paar Sachen, Timo.
Ja. Aber es hat mich auf jeden Fall sehr gefreut, dir diese Story zu erzählen. Ich wusste, du wirst es genießen.
Also ich bewundere dich auch ein bisschen, dass du... Dass du das so erzählst, weil,
ja,
also ich kann mir jetzt einfach das halt auch so bildlich vorstellen, wie du auf dem Spiegel sitzt und
auf mein Handy.
Auf dein Handy,
ja.
Naja.
Naja, ne? Crazy. Boah, wirklich, das war jetzt auch, ich hab's gerade auch nochmal erlebt, echt.
Das war's praktisch nochmal. Das ist jetzt verarbeitet.
Ja. Jetzt ist abgeschlossen.
Jetzt ist abgeschlossen.
Jetzt kann ich mich neuen Sachen widmen.
Ach, ja, hast du die andere Geschichte denn auch abgeschlossen? Also
die Hodengeschichte?
Die Hodengeschichte?
Ja, die ist abgeschlossen. Also okay. Ist auch wieder verheilt. Ich spüre keine Schmerzen mehr. Das war auch jetzt lange und scheiße, aber es ist, ich bin über das sehr starke Antibiotikum drüber gerutscht und jetzt alles wie normal, wie immer.
Okay, also.
Ich gehe auch wieder arbeiten.
Okay.
Schon echt cool alles jetzt. Ja.
Keine, musst du keine so ein...
Eishosen mehr sagen. Nee, nee.
Eishosen, oder? Genau.
Aber das ist schon, also das war... Oh Mann. Da war auch irgendwie das Eis das Einzige, was so wirklich geholfen hat auch. Das war echt krass, wie gut das war. Ja.
Da fällt mir... Ja. Da, ich hatte mal eine Brustentzündung von nach dem Stillen. Also, oder wenn man stillt, kann er...
Ist das ein Ding?
Wie heißt denn das? Heißt das eine Brustdrüsenentzündung? Also erst hast du so einen Milchstau und dann irgendwie, wenn der sich nicht richtig löst, dann entzündet sich halt da so die Brust und dann wird die so... Okay. Dann wird das... Hört man das jetzt auf der...
Ich weiß auch nicht, da schreien Leute aus unserem Wohnzimmer. Ich glaube, die schauen Football.
Okay, wahrscheinlich. Also dann wird die Stelle halt so ganz heiß und auch so verhärtet und so. Und dann musst du eigentlich entweder dein Baby so anlegen, dass es mit dem Kinn an der Stelle trinkt und sich das löst. Und wenn nicht, dann ist es meistens so, dass man Fieber kriegt und das ist total unangenehm.
Ei.
Genau, und da musste ich dann auch, da muss man dann immer so Quark wickeln.
Auf die Brust.
Auf die Brust und Kohlwickel und naja, hey. Also es ist naja. Auch nicht so schön. Genau.
Ach ja.
Okay.
Krass, ja.
Oh. Das war jetzt echt eine Geschichte.
Das war also. Echt. Ich habe es richtig erlebt.
Ich auch. Ich habe es wirklich gespürt. Also ich bin jetzt ganz.
Ich muss auch generell, ich habe auch. Wenn man gerade so ein Thema hat, ne? Also ich habe ja auch, keine Ahnung, wenn du halt gerade so eine Situation hast oder das ist das, was dich vordergründig beschäftigt, und Leute kommen und fragen, wie geht's dir? Und du dann schon manchmal denkst, oh, jetzt muss ich das gleich erzählen, aber dann erlebe ich es schon wieder, muss ich schon wieder so durch diese Geschichte durchgehen. Dabei ist es ja total lieb, dass die Leute fragen, ja, und das wissen wollen, also.
Aber das Gute ist, Timo, du hast es jetzt ein für alle Mal erledigt. Du kannst es immer noch sagen.
Ich kann jetzt, hör dir den Podcast
an. Du, hör dir einfach den Podcast an.
Dann weißt du ganz genau.
Dann weißt du.
weiß.
Dann weiß Bescheid.
Ja. Ach, krass. Ja, vielleicht, ich nutze doch mal den Moment, um ein bisschen Werbung zu machen. Ne?
Für?
Mich?
Okay.
Denn wir haben eine tolle Feuerwehrdokumentation gedreht über die Feuerwehr Leonberg und die werden wir im IMAX-Kino prämieren. Zumindest ist das der Plan. Die Feuerwehr organisiert das wohl. Wenn nicht im IMAX, dann aber trotzdem irgendwo im Kino. Und das kann man dann auf meinem Instagram, werde ich auf jeden Fall dann Werbung machen, wenn der Termin bekannt ist.
Okay.
Wir haben eine richtige Doku, also wir haben die Feuerwehr begleitet.
Wie heißt denn dein Instagram?
Das weiß ich gar nicht. Timo Becker wahrscheinlich.
Timo Becker.
Timo the Becker oder so.
Ach so, nee, ich schau mal kurz.
Schau's mal kurz, ja. Auf jeden Fall, wir haben die Feuerwehr Leonberg eine Woche begleitet mit Kameras auf echte Einsätze. Also wir sind richtig mitgefahren zu den Einsätzen, bei den Übungen, was die so jeden Tag machen und haben echt als Team uns richtig Mühe gegeben, da eine unterhaltsame Stunde Material zu produzieren und das kann man sich anschauen, auch im Internet danach, in drei Episoden. Und die, Maike sagt, also genau, Timo_TheBagger mit 2G, ne? The Bagger.
The Bagger.
The Bagger. Timo_TheBagger. Da werdet ihr die Infos sehen. Könnt ihr gerne nachschauen und euch das reinziehen. Das ist auf jeden Fall auch, glaube ich, sehr interessant für alle, die auch diesen Podcast interessant finden. Genau, schaut gerne mal rein. Stimmt. Maike, du bist natürlich auch herzlich eingeladen zur Kinopremiere.
Okay,
ich bitte dich, komm mit der ganzen Family.
Okay, ja.
Aber ich weiß noch nicht wann.
Okay, natürlich komme ich auf jeden Fall.
Ist auf jeden Fall echt interessant, glaube
ich. Cool, bin ich aber gespannt.
Das ist ganz crazy, man sieht halt Leonberg so, wo wir so sind und da auf den Einsätzen, das ist schon ganz crazy.
Und geht es so vom Datenschutz?
Ja, wir haben halt, also alle, die gezeigt werden, haben zugestimmt.
Okay.
Und die, die nicht wollten, die sind halt entweder ganz rausgeschnitten oder halt so unkenntlich gemacht. Und wir haben auch so Nummernschilder weg und die Straßennamen und so. Und haben auch die Kamerabilder von den Autos, wie die fahren, immer so geschnitten, dass du nicht, also wir haben das woanders hingeschnitten, dass man nicht genau weiß, wo was ist, ne?
Cool.
Schon versucht, das möglichst.
Und ist es dann so ein Trailer, der dann immer im Kino läuft? Oder ist das so eine.
Nein,
das ist ja eine Doku.
Kein Trailer. Das ist
ja, stimmt.
Die Doku geht eine Stunde, 13 Minuten.
Okay.
Und ich hoffe, dass wir dafür einen Trailer machen können, den man irgendwo mal zeigen kann, dass die Leute Bock drauf bekommen. Aber mehr weiß man dazu erstmal noch nicht. Müssen es erst jetzt noch polieren etwas.
Cool, da bin ich gespannt.
Ja, kann man. Gespannt cool. sein.
Voll gut. Na, da will ich kurz die Chance nutzen zum Thema Kino.
Ja.
Heute möchte ich gerne jemand grüßen. Und das fällt mir jetzt bei Kino ein. Wenn ich die Person grüße, weiß ich auch warum. Also heute grüße ich meine Freundin Nina. Ich habe ihr versprochen, dass ich sie grüße, weil sie heute zum allerersten Mal erfahren hat, dass ich einen Podcast habe.
Echt?
Ja. Und cool. Dann habe ich, weil sie hat ja gerade angerufen, als ich hierher gefahren bin. Und dann habe ich gefragt, was ich mache. Und dann habe ich es halt ausgesagt, weil ich wollte jetzt auch nicht sagen, nichts. Und habe gesagt, soll ich dich grüßen?
Und jetzt hört die sich wahrscheinlich erstmal alle voll.
Ja, genau. Mal schauen, ob sie überhaupt noch mit mir befreundet sein möchte. Genau.
Ja, wenn die deine ganzen alten Gedanken hört. Ja, krass auch.
Genau.
Ich würde gerne an dieser Stelle auch mal wissen,
ja,
wie viele Stunden Podcast wir zusammen schon produziert haben.
Also Notcast?
Und Softstyle, beides zusammen. Okay. Würde mich echt mal interessieren.
Müssten wir halt mal nachrechnen.
Ja.
Wir müssten eigentlich auch so ein paar Best-of-Szenen mal rausschneiden. Ja.
Für so ein Jubiläum oder so.
Genau. Ja, aber das können wir jetzt hier auch mal an der Stelle erzählen.
Ja.
Also vor etwas längerer Zeit schrieb mir der Timo eine Nachricht zur Info, glaube ich. Und dann hast du diese E-Mail von, wo weißt du, auf welchem Ranking wir das sind?
Ja.
Von was kam das? Von Apple Music? Nee.
Doch, stimmt, dass wir irgendwie in irgendeinem Ranking waren wir echt weit oben.
Und zwar auf Platz 50 oder so.
Medizin-Podcast, gell?
Nee, und zwar Comedy und da unter Interviews irgendwie. Ich habe da nämlich mal nachgeschaut, weil es ist wirklich so, wenn du da Comedy eingibst und dann unter Interviews und dann die Podcasts durchscrollst, dann kommt wirklich unser Bild.
Echt?
Ja. Total cool.
Sehr verrückt.
Weil auf Spotify oder so nicht, da ist, weiß ich nicht, da habe ich es nie so gefunden, außer mir gibt es einen, aber bei Apple Music wird der vorgeschlagen.
Weil Leute tatsächlich gesagt haben, dass sie es auf Spotify auch vorgeschlagen bekommen haben. Und deshalb, okay, also Leute, die gar nichts zu tun haben mit uns, hätte ich niemals gedacht.
Ich auch nie gedacht. Also sie haben doch immer gesagt, wer hört sich denn das bitte eigentlich an?
Die fünf Leute, die uns kennen und das halt alle hören.
Genau.
Ja, ganz verrückt. Ja. Aber wobei die Folge bestimmt ganz krass. Ich habe auch überhaupt kein Zeitgefühl, wie lange wir schon machen, wirklich. Es könnte 20 Minuten sein, es könnte eine Stunde sein.
Also es ist 21.20 Uhr, ich kam...
Oh, krass.
Oh ja, es ist schon...
Eine Stunde bestimmt. Warte, ich guck mal kurz.
Na, du 55 musst... Minuten. Okay, dann müssen wir jetzt schnell noch...
Ja, so langsam. Ist ja, wir haben ja keinen Stress, wir dürfen es ja machen, solange wir wollen.
Das stimmt.
Aber ja, so langsam.
Ich habe erstens mal einen Ordner dabei, dass wir wieder dass die ja wieder eine Frage stellen.
Warte, diesmal bin ich aber dran.
Oh Tim, nein.
Doch, letztes Mal hast du mich, okay, weißt noch, gell?
Ja, ja, okay. Dann wollte ich noch erzählen, stimmt, ich habe jetzt, also es gibt ja jetzt eine Pflegekammer.
Mhm.
Ich kann nicht so ganz genau erklären, also ist, kannst du was damit anfangen mit dem
Begriff? Nee, es war auch eher ein fragendes Erzähl mir mehr.
Also das ist wohl schon sehr lange Thema, dass man hat dann die, also ja, ich weiß nicht so ganz genau die Aufgabe, aber die Pflegekammer gibt der Pflege eine Stimme. Also das bedeutet eben, dass die...
Wie eine Gewerkschaft.
Ja, oder? Ich glaube ein bisschen so.
Ja, okay, ja.
Und es gibt wohl 110.000 Pflegefachkräfte in Baden-Württemberg.
Mhm.
Und jetzt werden halt alle angeschrieben. Ich wurde auch angeschrieben. Und man soll, also man ist automatisch da drin. Oder, also wenn man das nicht möchte, kann man Einspruch einlegen und es wäre cool oder muss man, glaube ich, noch seine Berufsurkunde einscannen. Genau, und das habe ich natürlich gemacht, mhm, weil ich finde das total gut, weil ich glaube, für die Pflege, um da irgendwie auch mehr zu erreichen und nicht immer nur so keine Stimme zu haben, ist es total wichtig. Und ich glaube, es wurde schon sehr lange dafür gekämpft. Also ich habe auch noch so eine Pflegefachzeitschrift und da hieß es auch immer, ja, wir arbeiten weiter an dieser Pflegekammer.
Ja.
Und jetzt scheint es wohl geklappt zu haben, was ich cool finde. Und wer das zufällig auch gekriegt hat,
nicht scheuen.
Nicht scheuen. Machen,
ja. Genau. Da muss ich auch was, da fällt mir gerade was richtig Krasses ein. Ich war nämlich neulich, habe ich Patient in eine Notaufnahme gebracht, die wirklich überlaufen war, ja, so wie gerade alle Notaufnahmen überlaufen sind wirklich. Es ist zurzeit wieder sehr schwierig, Patienten überhaupt unterzubekommen. Mhm. Und ich will jetzt nicht sagen, von welchem Krankenhaus, auf jeden Fall. Ich war dann in der Notaufnahme und man ist dann immer in der unangenehmen Situation, dass egal, wo du hinfährst, wenn so alles voll ist, keine Ahnung, halt an einem Freitagabend, wo kein Arzt mehr offen hat und alle gehen dann halt in die Notaufnahme mit von Wehwehchen bis halt wirklich lebensbedrohliche Sachen. Da waren wirklich... Ein fertiger Pfleger, der war wirklich fertig, ja. Und der hat gesagt, warum bringt ihr die Leute zu uns? Wir sind eine, die Notaufnahme ist so auf gelb geschaltet oder auf rot geschaltet. Ja, so, wir können nichts mehr aufnehmen. Und dann musst du halt sagen, so, hey, wir haben alles abtelefoniert. Mhm. Es ist halt alles in der Umgebung, ist alles voll. Mhm. Alle lehnen ab. Und dann müssen wir halt, also ich frage dann ja bei der Leitstelle nach, was sollen wir machen? Und dann heißt es halt, ja, dann musst du einfach das nächste Krankenhaus anfangen. Mhm. Die müssen... Dann liegt der halt da auf dem Gang. Ja, oder halt, ne, oder die müssen priorisieren.
Ja,
aber
okay,
du kannst ja nicht als Rettungsdienst bis nach München fahren,
ja, klar,
nur weil hier
ja,
alles
ja
voll ist, ja.
Ja.
Und du kannst ja auch nicht dann, also wir haben da an so einem Punkt hast du meistens schon eine halbe Stunde telefoniert.
Mhm.
Das geht ja dann nicht. Du kannst ja nicht dann ewig in dem Rettungswagen stehen bleiben.
Mhm.
Sondern du musst es dann halt einfach ins Krankenhaus bringen und die müssen sich weiter drum kümmern. Und das ist dann aber super unangenehm, dieses Gespräch zu führen und halt zu sagen, ja, also es geht
ja auch
nicht anders.
Dafür, ja.
So, wir sind schon wissend hierher gefahren, dass es hier halt lang dauert.
Mhm.
Ich habe extra, ja, dem Patienten schon gesagt, es kann dauern und wir haben auch schon ganz viel gemacht und so. Aber der war wirklich so, ich kann nicht mehr, wir sind heute nur zu zweit und die Hälfte ist krank und wir haben hier nur so Aushilfsleute sonst noch und für alles und dann hat er auch so, ich hab schon gekündigt, aber ich muss jetzt noch arbeiten bis, weiß nicht, bis noch ein, zwei Monate arbeiten und so, ich kann nicht mehr und es geht hier alles den Bach runter und die Pflege geht den Bach runter.
Das
und
ist echt so, ja.
Und das ist wirklich, der tat mir so leid in dem Moment, weil wirklich die Belastung der Situation wahrscheinlich auch der letzten Tage und Wochen und Monate wirklich auf seinen Schultern zu spüren waren. Mhm. Und ich wusste, ich mach's jetzt noch schlimmer gerade. Ich bringe jetzt halt noch, ich habe die Frechheit, einen Patienten zu bringen. Ja. Und das ist echt krass. Und dann dachte ich mir so krass, wie die niemand auch sieht. Ja,
ja, ich habe witzigerweise vor 2 Tagen erst jemand erzählt, dass ich da damals bei Joko und Klaas bei diesem Ding mitgemacht habe.
Ja.
Und habe mir das nochmal angeschaut und habe auch nochmal geguckt, was ich damals gesagt hatte, aber ich wusste schon gar nicht mehr. Und dann dachte ich, oh Mann, und irgendwie ist so gar nicht viel passiert. Ja, also das ist einfach bekannt, dieses Problem, und es kündigen immer mehr. Und es passiert einfach nichts, ja? Ja. Also ich finde das nach wie vor echt, ärgert mich das so, weil, ja gut, wo soll es denn hinführen?
Ja.
Also was?
Ja, der meinte, das fährt gegen die Wand. Aber das muss ich leider sagen, lustigerweise hatte ich es ja neulich auch mit den Kollegen darüber, so wir haben halt, die Bahn hat halt gestreikt und so die Bauern haben sich quergestellt, es ist halt gerade so diese Stimmung, ne? Und ich habe mich dann auch gefragt, so ja krass, also ich meine, ich glaube, ich kann nicht für alle Rettungskräfte sprechen oder für die ganzen Bereich, weil ich persönlich für mich das empfinde, mir geht es sehr gut, ja. Aber ich habe auch den großen Vorteil, dass ich nicht angewiesen bin auf meinen Job, sondern ich habe ja quasi noch meine andere, meine Nebenbeschäftigung. Und wir haben auch einen ziemlich guten Arbeitgeber, was das angeht, weil wir uns halt an so einen speziellen Tarifvertrag halten. Yeah. Und ich für mich finde, ich werde gut und ausreichend bezahlt. Mhm. Ich für mich. Ja, das muss gar nicht heißen, dass das für jemand anderes so. Und ich weiß auch, dass zum Beispiel für Familienpapas das wesentlich schwieriger und belastender ist. Aber ich habe dann schon gemerkt, krass, angenommen, bei mir wären jetzt die Umstände richtig schlecht und ich wollte was machen. Ich kann gar nicht streiken. Klar, ich kann mich in meiner Freizeit irgendwo auf die Straße stellen, aber so, du kannst ja nicht deine Arbeit hinterlegen, auch als Krankenschwester. Das ist extrem schwer. Wie willst du das machen? Ja. Vor allem alles, was du dann nicht machen würdest, fällt auf dich zurück.
Okay, aber man könnte vielleicht auf sich auf mehr aufmerksam.
Auf jeden Fall.
Und zwar man könnte irgendwelche Sachen aufhängen, man könnte, ich weiß nicht, so wie die Bauern jetzt, die hängen doch überall an die Ortsschilder, hängen so Stiefel dran. Man könnte sich da Sachen überlegen und da zu streiken, ohne dass man jetzt wirklich am Patienten Abstriche macht.
Aber guck mal, genau, aber das ist natürlich, das ist richtig und wichtig, aber es erzeugt keinen Druck. Also es erzeugt nur einen öffentlichen Druck, klar. Aber so, das ist ja jetzt was anderes, so die Bahn, die Leute kommen einfach nicht mehr zur Arbeit, verstehst du? Das ist schon ein enormer Schaden, der da entsteht.
Aber vielleicht könnte man, ich weiß schon, aber vielleicht könnte man trotzdem vor Augen führen, muss es dazu kommen, dass wir streiken. Also die Ärzte haben schon auch gestreikt. Ich erinnere mich, dass es auch immer mal wieder so einen Ärztestreik gab und dann gab es halt eben einen für die Notfälle und ansonsten blieb alles so liegen. Also dann wurden halt keine Untersuchungen gemacht oder so. Also es wurde dann schon irgendwo geschaut,
krass, ne?
Aber die haben das weiß ich noch, die haben das gemacht und ich dachte, scheiße, und wir machen das nicht.
Ich verstehe natürlich wenig von dieser ganzen Politik, ja. Aber das zum Beispiel, das wusste ich nicht, dass. Also, genau das ist ja das Ding. Wem schadest du damit?
Und es ist, weißt du, ich finde auch manchmal muss man nicht mal unbedingt sagen, es geht nur um, dass man jetzt mehr Geld möchte oder so.
Ja.
Aber ich finde, es ist teilweise, also sowas zumindest bei mir, es wurde einem noch so schwer gemacht von Seiten des Arbeitgebers. Ich weiß, dass zum Beispiel irgendwann war es so, dass es hieß, ja, man muss überall einsetzbar sein, also sozusagen, also es gab nicht mehr diese Stationen, die wir früher hatten, wo du irgendwie so dein Team hattest und wo man so zusammengearbeitet hat, es wurde so auseinandergerissen, es wurde praktisch so gemacht, dass man überall arbeiten kann, ja, also es wurde einem auch so viel genommen, was einem halt noch Rückhalt gegeben hat oder was so die Sache aushaltbar gemacht hat, solche Sachen, oder weißt du, man könnte auch sagen, hey, okay, zum Beispiel habe ich jetzt letztens mal so Anzeigen durchgeschaut, weil ich suche ja noch irgendwie so einen Nebenjob und dann war da auch ein Anbieter für Pflegepersonal geworben damit, dass man einen kostenlosen Spotify-Account kriegt und dass man einen Netflix-Account bekommt. Also weißt du, solche Sachen, so kleine Wertschätzungen, aber ich fand, es ging eigentlich nur noch, also ich hatte so das Gefühl, es wurde einem eigentlich nur noch abgezogen, also es wurde nicht mal mehr sich die Mühe gegeben, nach solchen Sachen zu schauen, ja, weißt du, oder gucken, dass man dass man die ganzen Mütter wieder irgendwie dazu bekommt, dass man irgendwie einen Kindergarten vor Ort organisiert oder so. Weißt du, da gäbe es schon auch noch Möglichkeiten.
Dass man halt auch Bock hat, da zu arbeiten.
Genau, dass man sagt, okay, ich habe da Bock, ja. Oder dass man, das passiert halt auch nicht. Das finde ich so ein bisschen mau.
Ja, ich bin sehr, sehr gespannt, wo das alles hingeht. Also ich wünschte, ich könnte mal durch so eine Brille 50 Jahre in die Zukunft schauen, wie sich das System und alles halt entwickelt. Weil es ist ja schon so, dass viele, viele abwandern. Ja? Ich merke es ja auch bei uns im Rettungsdienst, ist auch so, der Durchlauf ist ganz hoch. Also wir müssen jetzt viel, viel mehr Auszubildende auch jedes Jahr einstellen, damit genug bleiben.
Ja.
Für den Rettungsdienst, ja. Und das ist ja voll krass eigentlich, musst du dir mal vorstellen. Ja, da gibt es gar nicht mehr die Leute, die jahrelange Berufs haben.
Da geht's.
Hat mich mein Körper mal eben unterbrochen, das war aber ein Fester. Ja. Es gibt dann irgendwann gar nicht mehr die Leute, die dann so jahrelange oder nur noch wenige, die jahrelange Berufserfahrung haben.
Ja, das stimmt. Naja, gut.
So. Michael.
Also gut, dann. Also
machen wir noch die Tradition und dann.
Und dann beenden wir es mal. Ja,
dann schwing mal deinen Ordner. Ich werde mir ein hübsches Thema heraussuchen.
Oh, der ist noch scheiße.
Ist aber gerade irgendwas rausgeriegelt.
Der ist noch nass von dem Tee vorher.
Oh, ach so, das war Wasser.
Es tut mir leid.
Ist eigentlich du hier auf dem Cover oder das Bild da?
Ja, natürlich.
Ja, nicht. Sicherlich.
Nein, das habe ich. Keine Ahnung.
Du mal so eine Model-Face.
Genau.
Mit diesem verführerischen Blick von einem H&M.
Model.
Dreimal durch Photoshop gejagt. So, hier Pflege, Organisation, Anästhesie.
Oh je, da darfst du mich, glaube ich, nichts fragen.
Praktische Unterrichte.
Ja, mach doch mal da.
Praktische Unterrichte?
Ja. Also, es ist jetzt schon sehr, sehr lange her.
Das ist auch so ein dicker Ordner. Das fühlt sich auch gut an, oder? Ah ja, das hatten wir, glaube ich, letztes Mal. Ne? Oh. Ich lese, ich schaue. Das sind immer noch die thermischen Notfälle. Ah.
Ui, also es kann eigentlich nur unangenehm werden für mich.
Oh ja.
Okay.
Maike, hier steht was zum Thema AV-Block.
Oh.
Kannst du mal erklären, was ein AV-Block ist?
Ich würde sagen, du erklärst es.
Komm schon, Maike. Ja, hier steht.
Das erkläre ich nicht.
Doch, es gibt jetzt kleine Tipps, ja.
Es sind doch die. Ja, also.
Ja. Was weißt du über AV-Blöcke?
Na, es ist doch.
Es sind so kleine Haftblöcke, wo man Notizen kaufen.
Genau. Jetzt pass auf. Auch auf die Gefahren, dass es echt unangenehm wird. Ich muss dazu sagen, ich arbeite ja schon Jahrzehnte nicht mehr in der Pflege. AV-Block. AV-Block ist doch, dir gibt es doch die.
Erstmal, welches Organ betrifft es denn?
Das Herz.
Korrekt.
Genau. Und dann, es ist ein kardiologisches Thema. Dann gibt es doch diese Knoten. Sinusknoten, AV.
Ja, richtig, genau.
Also, wie heißen denn die Dinger, Reizleitungen?
Der atrioventrikuläre
Knoten.
Jetzt hast du mich auch verunsichert.
Also Sinusknoten, genau, dann also gibt es ja dieses Bündel da, wie heißt
der? Hitzsche
Bündel.
Genau. Ja. Und da geht quasi die Strombahne vom Vorhof in die Kammer.
Genau, für den Elektroimpuls.
Richtig,
oder?
Genau. Der wird da weiter durchgeleitet.
Genau.
Ja.
Und AV-Block müsste doch dann eigentlich sein, wenn an diesem Knoten es nicht weitergeleitet wird.
Oder problematisch, genau.
Genau.
Es gibt nämlich mehrere Grade. Weißt du, wie viele?
Drei?
Ja, korrekt. Okay. Erster bis Drittgrade. Und der zweite ist nochmal unterteilt in Wenckebach und Mobitz, falls es dir noch was sagt.
Nee, das wusste ich
und das ist quasi dann, es gibt ja die P-Welle, das ist ja die Vorhoferregung, und danach der QRS-Komplex, das, was jeder kennt, so düt, beim EKG halt ein so ein großer Ausschlag, könnte man vereinfacht sagen. Und am Anfang, also erster Grad ist, wenn das sich nur sozusagen weiter voneinander entfernt und die Zeit der Überleitung länger wird. Und dann gibt es auch, zweiter Grad ist dann, wenn das quasi, wenn eine Vorhoferregung manchmal, weiß nicht, 1 zu 2, 1 zu 3 Überleitung, dass man halt regelmäßig Ausfälle hat. Also der Vorhof gibt ein elektrisches Signal, es kommt aber nicht zu einem, nicht zu einer Kammerkontraktion, genau. Und der dritte ist dann wirklich, wenn das gar nichts mehr miteinander zu tun hat. Also P-Wellen, die Vorhoferregung und der, die Komplexe völlig unabhängig voneinander, ist ja quasi dieses vollständig blockiert.
Also sprich, du siehst es ja dann auch im EKG.
Genau.
Gut, ja.
Und am Patienten siehst du halt alle möglichen Arten von Kreislaufproblemen manchmal und Instabilität, ja, von irgendwie Brustschmerzen bis zu Blutdruckabfällen oder was weiß ich. Und jetzt frage ich dich, Maike, weißt du denn, was es für Therapiemöglichkeiten gibt beim AV-Block? Was kann man denn da machen?
Gib mir mal einen Tipp.
Fangen wir mal ganz schlimm an. Also angenommen, das ist wirklich akut und der Patient ist massiv instabil. Was kann man immer machen, um so einen Patient, sag ich mal, kurzfristig irgendwie
wieder in Takt zu bringen?
Ja.
Also die Kardioversion? Nee, doch.
Ja, geht in die richtige Richtung. Strom ist gut.
Also Elektroschock oder, wie heißt es? Also,
ja, genau, da gibt es ein spezielles Wort. Weil Kardioversion hieß ja wirklich neu starten. Also
ja,
richtig fett draufbritzeln. Wir wollen aber beim AV-Block nicht ganz so hart sein, sondern nur so einen kleinen Rhythmus geben. Dir fehlt das Wort. Du suchst wahrscheinlich nach dem Wort pacen.
Nee.
Ah, Schrittmacher, ein externer.
Achso, ja, gerade wollte ich sagen, ein kleiner Defi oder ein Schrittmacher.
Genau, der kleine Defi, das ist die dauerhafte Therapie, also dass man Defi eingebaut bekommt. Aber man kann auch quasi vorne, hinten diese Pedals von der
Aber die machst du auch mit dem,
ganz mit dem EKG, mit dem Defi.
Mit dem Defi,
aber
genau.
Halt ganz,
ganz
genau, mit,
okay,
hier bei, mit paar Milliampere, also so, und dann schraubst du langsam hoch, bist du dann irgendwann, also dann kannst du dann echt eine Herzfrequenz einfach einstellen.
Mhm.
Das ist ein bisschen unangenehm, aber kann man machen. Und wir sagen im Rettungsdienst immer, je instabiler, desto Strom.
Ah, okay.
Also je beschissener es dem Patienten geht, umso eher tendier dazu, Strom zu geben. Und beim AV-Block ist ja dann immer das Problem, dass das Herz quasi zu selten schlägt. Also da kommen genug P-Wellen, aber nicht genug QRS-Komplexe. Also das Herz schlägt nicht oft genug. Da kann man ja noch etwas anderes machen, um das Herz schneller zu machen. Man kann ja auch medikamentös.
Ich wollte gerade sagen, medikamentös.
Was kann man da machen?
Schneller.
Ist auch schon sehr extrem. Also kurz vor Schrittmachertherapie, das potenteste Medikament, was wir haben.
Gib mir, sag mal, den ersten Buchstaben.
A.
Das Klassische, was du auch so bei Kreislaufdingern. Atropin? Nein.
Atropin ist das Erste.
Okay.
Das ist schon mal richtig. Atropin würde das Herzfrequenz beschleunigen. Das ist machen. Das kannst du aber nur in den, kannst du nicht in den höhergradigen Blöcken geben. Das, weil Atropin wirkt über den AV-Block. Und da gibt es jetzt noch was. Also Atropin ist, damit fängst du an. Ja. Mit Strom hörst du auf. Und dazwischen gibt es noch was. Auch mit A.
Atarenol? Nee. Das, nein.
Selbe Gruppe, aber nee. Adrenol ist ja Noradrenalin.
Das andere.
Nicht Noradrenalin, sondern Adrenalin.
Ja,
genau.
Okay, aber hat es irgendwie ein, wie heißt das, hat es einen Namen?
Adrenalin, also, heißt auch Epinephrin, heißt
ja,
auch Suprarenin.
Ich. Suprarenin, ja.
Genau, das kommt immer drauf an. Und wir, genau, können das quasi dann so verdünnt, kann man das dem Patienten geben, dass die Herzfrequenz halt steigt, dass der Kreislauf intakt bleibt.
Okay. Aber das alleine löst ja nicht das eigentliche Problem, sondern es erhält halt den Kreislauf stabil, oder?
Genau, ja. Das eigentliche Problem ist ja dieser Block.
Genau.
Da weiß ich nicht, was es dafür. Das betrifft ja jetzt nicht den Rettungsdienst, aber da kannst du, also ich glaube, man kann probieren, da irgendwas zu machen, aber ich glaube, wenn das wirklich gefährlich ist, hilft eigentlich nur der Schrittmacher. Mein Stand kann sein, dass
der,
ich da was
der,
nicht weiß.
Also der nicht, der ein... Wie heißt denn eingearbeitete, der implantierte, implantiert? Ja, also der Defi halt.
Das sind dann die Leute, die auch so einen Schrittmacher-Pass haben, das spürst
genau.
du ja dann auch unter der Haut.
Genau, kenne ich das.
Auch bei der Reha, immer mal so tasten wir auch immer mal da an diese Stelle oben am Schlüsselbein und gucken, ist da irgendwo ein Schrittmacher oder so. Das sieht man ja auch dann mit der Narbe oft, wenn die entkleidet sind.
Ja.
Ja, also ich fand, da kam doch ganz schön viel dafür. Dass du gesagt hast, weißt du.
Ich musste echt ordentlich kramen im Hinterstübchen.
Aber es ist noch was da. Das ist doch schon mal cool.
Ich habe schon gedacht, oh Mann, scheiße, es interessiert mich schon wieder sehr, das Thema.
Ja, ich finde es auch, AV-Blöcke sind schon, vor allem wenn du sie erkennst im Einsatz, denkst du, Moment mal, ist das nicht ein AV-Block? Und dann kannst du es in der Klinik übergeben und die stellen dann fest, ja, tatsächlich, ist tatsächlich einer. Und es ist dann immer so ein...
Ja, es fühlt sich gut an, wenn man was erkannt hat.
So ein medizinischer Moment. Ja. Ich kann es nicht besser beschreiben.
Ich verstehe.
Moment mal, das habe ich doch mal gelesen. Ist das nicht das? Und dann guckst du mal nach und denkst dir, ja, das würde zum EKG passen.
Aber also, das ist ja auch so wichtig, dass man so, also wenn man jetzt sagt, Erfolgserlebnisse, hört sich vielleicht ein bisschen doof an, aber wenn man sich halt...
Doch, weil das hilft dem Patienten ja massiv. Ja. Also,
das hilft dem Patienten und es tut einem ja selbst auch gut, wenn man weiß, hey, ich kann auch was.
Ja, ja, absolut. Irgendwie. Oh, ich muss dir noch eine Geschichte erzählen.
Okay, das kam jetzt aber... Okay.
Mir ist so eine gute Geschichte reingefallen.
Okay.
Oh, die muss ich noch erzählen. Okay. Ah, dann machen wir aber wirklich Schluss.
Okay, also eine kurze Geschichte.
Kurze Geschichte. Also zum Thema medizinisch interessante Sachen rausfinden, ja. Wir kamen jetzt zu einem, ist schon jetzt ein bisschen her, aber wir kamen zu einem 15-jährigen Jungen, wo in der Alarmmeldung stand Intox.
Oh.
Und ich dachte mir schon so, ja, super, jetzt gehen wir da zu so einem besoffenen 15-Jährigen hin, ja. Sind ziemlich weit gefahren mit Blaulicht, ja. Und dann kamen wir in so eine, ja, schicke Wohngegend, also jetzt nichts, wo man sagt, okay, hier erwarte ich jetzt einen Besoffenen auf der Straße liegen, sondern das hat nicht so ins Bild gepasst. Und dann lag da tatsächlich so ein 15-Jähriger im Hauseingang, die Eltern drumherum, die Freunde drumherum, alles, ja, so Mädels hauptsächlich, ja.
Okay.
Und er lag da vollgekotzt und hat irgendwas über den Antichrist gelabert und gefasst. Okay. Und wir kamen dahin und ich war halt schon so, ich habe schon so gedacht, so, ja, also, Leute, das ist doch Alkohol, oder? Wo wart ihr? Und dann hieß es, ja, wir waren da in so einem Jugendhaus. Da dachte ich mir, ja, ja.
Mhm.
Und dann kam die und hat gesagt, nein, 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 der hat keinen Alkohol getrunken. Wir waren die ganze Zeit bei dem. Der hat keinen Schluck Alkohol getrunken. Der hat ein Wasser getrunken.
Wurde da was
reingemacht? Und dann dachte ich mir so, wurde dem da was reingemacht? Und dann sagt aber den, nee, wer hat das getrunken? Und das war eigentlich alles gut. Und dann sind sie danach noch irgendwie zu Meckes gegangen oder was weiß ich. Und irgendwann war plötzlich diese Symptomatik da. Also der war erst plötzlich ganz wesensverändert wohl und ist dann halt irgendwann so umgekippt und hat gekotzt und was weiß ich. Und dachte mir schon so, okay. Und wir haben währenddessen schon so angefangen, weil ich Absauge hingerichtet. Ich hatte schon so ein ungutes Bauchgefühl.
Okay.
Und dann habe ich, also ich hatte zwei Kolleginnen dabei. Ich war ja der Notfallsanitäter, noch eine Auszubildende und noch eine Praktikantin oder so. Und dann habe ich gesagt, okay, Mädels, ihr bleibt, wir müssen sofort, holen wir jetzt die Trage, tun den einfach raus ins Auto. Und das ist mir alles suspekt hier. Der Papa kommt mit rein, wir entkleiden den und dann gucken wir genau, sind irgendwo Einstichstellen.
Okay.
Ist da irgendwas speziell? Und dann die Mutter und so, die hat auch schon voll geweint. Und dann war ich schon so, hey, mal jetzt ganz ehrlich, ist es 100% ausgeschlossen, dass dieser Junge Alkohol getrunken hat? Und sie hieß es, ja, auf gar keinen Fall. Und dann dachte ich mir, ja, scheiße, dann haben wir ja richtig ein Problem, weil was ist das dann? Wurde der vergiftet? Dann wissen wir ja gar nicht, was für ein Stoff da drin ist. Hat der vielleicht ein ganz anderes neurologisches Problem? Ich meine, so plötzlich Erbrechen und Sachen fassen, das kann eine Hirnblutung sein, das kann irgendwas, das könnte, keine Ahnung, eine Zyste sein, die geplatzt ist oder whatever, du weißt es ja selbst, da gibt es tausend Sachen. Und da bin ich dann schon, da stellt sich dann plötzlich was ein in Einsätzen, das erlebst du halt nur selten, aber das dann wirklich kommt so, scheiße, Moment, ja, brauchen wir einen Notarzt? Wie ernst ist das wirklich, ja? Und dann habe ich auch gesehen, der war ja relativ groß für sein Alter und dann habe ich gesagt, der kann man einen guten Zugang legen, dann macht das als allererstes, legt einen Zugang, schaut, dass wir Möglichkeiten haben, was zu machen, klärt ein Krankenhaus, ich spreche nochmal mit den Freunden allein.
Mhm.
Ja, und bin ich nochmal kurz wirklich allein, ohne irgendwelche Erwachsenen, habe gesagt, jetzt sag mir die Wahrheit, ich darf eh nichts sagen, also ich bin Schweigepflicht, ich darf niemandem erzählen mit Namen, wer mir was gesagt hat. Ich sag dann nur quasi, jemand hat erzählt.
Mhm.
Und wenn, ihr müsst mir jetzt sagen, ich bin euch auch nicht böse. Und dann hieß es, nein, wirklich, wir wissen gar nichts, auch nichts sonst, ja. Wir haben auch keine Einstichstellen gefunden, wir haben keine Verletzungen gefunden. Und dann haben wir einfach nur in der nächsten großen Kinderklinik, die auch eine Neurochirurgie hatten, gesagt, hey, wir haben jemanden ausgeschlossen, dass der Alkohol getrunken hat. Massiv neurologisch auffällig, total eingetrübt, er bricht die ganze Zeit. Wir schalten jetzt einfach nur noch die Lichter an und düsen zu euch.
Ja,
und ihr müsst eine volle Diagnostik fahren mit Schädel-CT, mit Intox-Suche, alles, ja. Und dann sind wir da hingefahren, es war nachts, hat geregnet, es war eine ultra anstrengende Signalfahrt und man musste natürlich trotzdem vorsichtig fahren und alles, aber du wolltest halt auch nicht schnell im Krankenhaus sein, also es war echt, es war auch so glatt. Ah. Okay. Und es war wirklich, also ich war nach dem Einsatz wirklich, fertig. Das hast du ja selten, ja, da hast du ja meistens nicht so Sachen, aber da irgendwie nach dem Einsatz war ich richtig fertig und wir haben echt alles aufgefahren, wir haben medizinisch alles, was wir so machen dürfen und können, auch gemacht, ja. Und ich bin auch dann persönlich da rein und der Vater, den haben wir mitgenommen, weißt du, und die haben uns auch so gedankt, ja, die waren wirklich, die haben auch gemerkt, wir kümmern uns und wir wollen auch wissen, was das ist, ja. Und ich habe dann aber auch ehrlich sagen müssen, das ist natürlich auch nicht schön, dass ich sage, ich habe keine Ahnung, was es ist, aber wenn es wirklich kein Alkohol ist, dann haben wir hier ein Problem. Ja, ein paar Tage später habe ich dann die Bluttestergebnisse erfahren. 1,5 Promille. Was für ein enttäuschendes Ende von so einer spannenden Story, oder?
Also eigentlich ja Gott sei Dank.
Ja, natürlich. Ja. Völlig harmlos. Hätte ich das gewusst, da wird ja nicht, verstehst du, das ist ja dann schon eine Stunde her gewesen oder so, das wird ja nicht schlimmer. So, der hat ja
keine Fahne oder so.
Null. Wir haben extra, ich habe auch richtig gerochen, so. Du hast gar nichts gerochen. Wir haben sogar mit dem Papa dann geguckt, ob der, das ist ja auch so ein Trend, der so durchgeht, sind diese Wodka-Tampons. Also, dass man sich halt in den After oder auch die Frauen in die Vagina halt ein Wodka-getränktes Tampon einführen, weil das dann quasi über die Schleimhäute direkt ins Blut geht. Und da wird man sehr, sehr, so wie er, wird man sehr schnell, sehr betrunken.
Ohne, dass du im,
Genau, ja. Also, kann auch immer noch sein, dass das gewesen ist, weil man kann es ja wieder rausmachen. Und das ist nämlich sehr gefährlich, da das Blut wird ja dann nicht über die Leber quasi initial, wird der Alkohol nicht so ins Blut gegeben, sondern quasi ungefiltert. Und das ist sehr toxisch, ja. Auf jeden Fall, ich war dann auch, als ich das erfahren habe, ich war so richtig, so wie, kannst du dir vorstellen? Da denkst du dir echt, Alter, was ein Tram, um nicht sein, ein Betrunkener mit Blaulicht in eine Spezialklinik
gefahren. CT, Schädel-CT.
Ja, echt, alles. Ja, und die haben das ja auch voll ernst genommen in der Kinderklinik. Klar. Ja, ich kam ja dahin, das sagt, das ist ausgeschlossen, ja. Und wahrscheinlich wurden wir einfach entweder vollkommen angelogen.
Von den Kids.
Wahrscheinlich, ja. Oder es
aber
wusste halt niemand.
Nicht mal, und dass die dann nicht mal im Ernst der Lage.
Das kann ich mir auch nicht so richtig vorstellen.
Das ist ein bisschen komisch.
Dann hat es vielleicht halt echt keiner mitbekommen oder hat heimlich. Aber dann, dass der da nicht riecht. Ach, ja. Na ja, gut. Ganz merkwürdiger Fall, ja. Der mich echt, also wo ich auch so dachte, krass, deshalb musste ich jetzt so dran denken.
Das Erfolgserlebnis in Anführungszeichen.
Da hat man jetzt echt, und ich war schon so auf der Fahrt, ich denke mir so, krass, nachher werden wir wissen, ja, wir haben richtig gehandelt und der hat eine ganz spezielles, kann irgendwelche K.O.-Tropfen bekommen und wir haben den schnell gebracht.
Den gerettet.
Der konnte noch rechtzeitig die Drainage in den Hirnventrikel gelegt werden, um das Blut abzuleiten. Nö, 1,5 Promille. Also da war ich wirklich irgendwie ein bisschen baff, ja. Weil man, ich war auch krass. So into it und das tat mir auch alles so leid, weil alle stehen da und heulen und denken, der Junge stirbt hier gerade.
Klar, ja.
Ja, und ja.
Puh, naja, hoffentlich haben die dann den Schock ihres Lebens, die Kinder, also Teenager.
Teenager, ja. Ja. Da denke ich mir echt, oh, war ja, ist doch auch peinlich, weißt du, alle Nachbarn haben es ja mitbekommen. Ja, also, wir kommen ja da wirklich mit wen, das ist ja immer so, wenn wir kommen.
Ja.
Da ist das, jedem klar, dass da irgendwas ist und auch nachts so auffällig und darf ich allen erklären, es war nichts Schlimmes, der war einfach nur dicht. Ich meine, Gott sei Dank.
Ja, sagen wir es so, in dem Fall Gott sei Dank.
Die musste ich jetzt noch kurz loswerden, die Geschichte.
Okay, die war spannend, die war echt spannend. Okay.
Gut. Maike.
Timo.
Es war wundervoll, mit dem mal wieder über Ekel und Scheiße gesprochen zu haben.
Genau. Das war wirklich Thema diesmal.
Das war wirklich mal wieder super krasse Folge.
Gut, ja, dann.
Es ist schon fast 10 jetzt auch. Krass, ne?
Dann würde ich sagen, gehen wir doch in den wohlverdienten Feierabend.
Und wir wünschen euch, wo immer ihr auch seid, eine wunderschöne restliche Zeit des Tages.
Gute Nacht. Thank you.